Herzlich willkommen zum Betriebsrat-Podcast. Mein Name ist Rafael Lugowski, ich bin Rechtsanwalt und Fachanwalt für Arbeitsrecht in Hamburg und gestern war ich auf der 91. Tagung der Arbeitsgemeinschaft Arbeitsrecht, die diesmal in Hamburg getagt hat und natürlich habe ich mir die Gelegenheit nicht entgehen lassen, dort mal aufzuschlagen, um zu horchen, welche kollektivrechtlichen Neuerungen es gibt und welchen kollektivrechtlichen Input ich für euch für meine Zuhörerschaft mitnehmen kann. Das Programm der 91. Tagung der Arbeitsgemeinschaft Arbeitsrecht war sehr interessant und insbesondere ein Baustein hat im Vorhinein mein Interesse geweckt, nämlich ein Workshop. Ein Workshop mit dem Titel IT-Mitbestimmung 2026 – Mehr Flexibilität wagen. Das klingt natürlich äußerst interessant und ist ja auch genau der Bereich, wo ich tagtäglich Betriebsräte berate. Wie gesagt, deswegen habe ich mir das nicht nehmen lassen und war gestern auf der Veranstaltung und heute im Rahmen unseres Podcasts möchte ich dir meine Erkenntnisse mitteilen, mit dir teilen, was ich aus der Veranstaltung kollektivrechtlich und vielleicht auch für die Arbeit von Betriebsräten mitnehmen konnte. Genau, und der Schwerpunkt wird auf jeden Fall auf diesem Workshop sein. Natürlich interessiert mich, ja, wie kann denn die IT-Mitbestimmung flexibler ausgestaltet werden, ohne dass im Vorhinein die Rechte von Betriebsräten eingeschränkt sind? Wir wissen es, der Betriebsrat hat hier im Bereich von 87 Absatz 1 Nummer 6 BetrVG ein sehr weitreichendes Mitbestimmungsrecht, das vorgezeichnet ist durch die Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts. Und das ist natürlich, wenn man das aus der Arbeitgeberperspektive heraus betrachtet, durchaus ein Showstopper oder ein potenziell rechtlicher Showstopper, weil die allermeisten Betriebsräte, die wir beraten, die haben eben nicht diesen Blickwinkel oder das Ziel, in irgendeiner Form die Digitalisierung im Unternehmen zu behindern. Im Gegenteil, man will als Enabler fungieren und möchte, dass im Unternehmen erforderliche digitale Mittel eingeführt werden, damit auch das Unternehmen gegenüber der Konkurrenz auf dem Markt wettbewerbsfähig bleibt. Das ist zumindest das mein Eindruck, den ich habe von der Betriebsratsarbeit. Aber gut, es mag sein, dass es auf Arbeitgeberseite dann völlig anders ankommt. Ja, genau, jedenfalls war ich dann bei diesem Workshop und ich kann dir von vornherein sagen, es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Der Workshop wurde geleitet von zwei Referenten. Einem Referent, ein Arbeitsrechtler, der eher auf der Seite von Arbeitnehmern und Betriebsräten das ganze IT-Mitbestimmungsthema berät und dann auf der anderen Seite ein Syndikusrechtsanwalt, der in einem großen Unternehmen, einem internationalen Konzern tätig ist als Syndikusrechtsanwalt und dort die IT-Mitbestimmungsgeschichte aus Arbeitgeberperspektive bespielt. Ja, und so ergab sich wirklich ein guter und konstruktiver Schlagabtausch zwischen den beiden im Rahmen der Präsentation. Und wir haben sofort gesehen, wo letztendlich auf beiden Seiten gewissermaßen die rechtlichen und faktischen Schmerzpunkte liegen. Natürlich war für mich vor allem von Interesse, wie die Arbeitgeberseite das ganze Thema sieht und auch die Arbeitsrechtler, die dort anwesend waren, wie sie die Sachlage beurteilen, wenn sie primär auf Arbeitgeberseite die IT-Mitbestimmung behandeln. Genau. Und ja, es hat sich sofort gezeigt, dass was die Reichweite der Mitbestimmung angeht, des Betriebsrates, einfach die Erwartungen und Vorstellungen vollkommen diametral auseinandergehen. Aus Betriebsratssicht, so hat das der Referent dargestellt, aus Betriebsratssicht ist natürlich begrüßenswert, dass das Bundesarbeitsgericht in ständiger Rechtsprechung sagt und bestätigt, dass eigentlich alles mitbestimmungspflichtig ist. Also sofern eine technische Einrichtung vorliegt und personenbezogene Daten, Mitarbeiterdaten verarbeitet werden können, ist eigentlich alles mitbestimmungspflichtig. Das war dem Arbeitgebervertreter, dem Syndikusrechtsanwalt, dann aber ein Dorn im Auge, war viel zu weitreichend und deswegen hat er plädiert, dass man sich hier an die Maßstäbe des Bundesverwaltungsgerichts hält. Ja, das Bundesverwaltungsgericht geht ja hier durchaus einen differenzierten Weg und hat in seiner Überwachungsdruck, Entscheidung in Anführungsstrichen halt klargestellt, dass halt nur da, wo es einen Überwachungsdruck gibt, auch Mitbestimmung gegeben ist. Ja, es muss eine hinreichende Wahrscheinlichkeit für einen Gefahreneintritt geben und wo das eben nicht feststellbar ist, scheidet von vornherein die Mitbestimmung aus. Genau, das waren so die Argumente, die ausgetauscht worden sind. Diese Bundesverwaltungsgerichtsentscheidung wurde dann von dem Arbeitsrechtler eben abgelehnt, weil der Arbeitsrechtler gesagt hat, letztendlich geht es hier um den Schutz des Persönlichkeitsrechts und wir brauchen halt eben dieses weite Mitbestimmungsrecht, damit der Schutz auch hinreichend gewährleistet ist. Unabhängig davon ist diese Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts auf die Privatwirtschaft eben nicht 1:1 übertragbar. Das war also ein großes Thema. Da ging es bereits um die Frage, wie soll die Reichweite des Mitbestimmungsrechts sein? Ist 87 Absatz 1 Nummer 6 BetVG von den Rechten des Betriebsrates her sogar überladen und muss das Ganze jetzt vom Gesetzgeber zurückgefahren werden? Da wurden dann verschiedene Ansätze vertreten. Die Arbeitgeberseite hat natürlich befürwortet, dass das Ganze zurückgefahren wird und reduziert wird darauf, ob Arbeitgeber überhaupt planen, mit einem IT-System eine Überwachung von Beschäftigten vorzunehmen. Ja, aus Betriebsratssicht kann das natürlich so bleiben, wie es ist, weil das vermittelt den Betriebsräten letztendlich ein breites Spektrum an Mitbestimmung durch das Bundesarbeitsgericht. Vielmehr könnte man vielleicht überlegen, ob man den Wortlaut des 87 Absatz 1 Nummer 6 verändert, weil dort ja steht, zur Überwachung bestimmt. Aber so wird es ja vom Bundesarbeitsgericht nachweislich eben nicht gelesen. Deswegen könnte man den Wortlaut anpassen an die Rechtsprechung und sagen, es reicht bereits die bloße Überwachungseignung. Genau. Ein weiteres wichtiges Thema, ein Streitthema im Rahmen der Veranstaltung war das Thema Mitbestimmung beim Datenschutz. Auch dazu habe ich ja bereits einige Folgen rausgebracht, weil hier immer wieder Missverständnisse aufkommen und unterschiedliche Ansichten darüber bestehen. Hat der Betriebsrat nun ein Mitbestimmungsrecht beim Thema Datenschutz oder eben nicht? Genau. Und was soll man dazu sagen? Beim Thema Datenschutz ist es halt so, ein klares Mitbestimmungsrecht gibt es halt nicht. Das stimmt schon. Aber, und darauf hat der Arbeitsrechtler, der auf Betriebsratsseite berät, dann völlig zutreffend hingewiesen. Es gibt zwar kein Mitbestimmungsrecht im eigentlichen Sinne, aber die Berührungspunkte sind doch sehr weitreichend. Ja. Der Betriebsrat ist letztendlich an der Schnittstelle zum Schutz des Persönlichkeitsrechts tätig. Und insofern gibt es eben diese Überschneidung mit datenschutzrechtlichen Aspekten, wie etwa den Datenschutzgrundsätzen Artikel 5 der Datenschutzgrundverordnung. Und das könnte man eben nicht negieren. So, und der Syndikusrechtsanwalt hat dann aus Arbeitgeberperspektive heraus argumentiert, es mag sein, dass es gewisse Schnittstellen gibt, aber der Datenschutz hat im Bereich der Mitbestimmung nichts zu suchen. In 87 Absatz 1 Nummer 6 liest man an keiner Stelle das Thema Datenschutz. Da geht es um Überwachung, um Leistungs- und Verhaltenskontrollen, nicht um das Thema Datenschutz. Deswegen sollte das Thema Datenschutz komplett aus der IT-Mitbestimmung herausgehalten werden. So zumindest seine Argumentation. Ein weiterer Streitpunkt im Rahmen des Vortrags war auch das Thema Beweisverwertungsverbot. Seit der BRG-Entscheidung steht fest oder wird zumindest vertreten, dass die Betriebsparteien nicht die Regelungsmacht haben, um Verwertungsverbote wirksam in Betriebsvereinbarungen zu vereinbaren. Und wenn sie das doch tun, dann bindet das die Arbeitsgerichtsbarkeit nicht. So, aus Arbeitgebersicht, der Syndikusrechtsanwalt wiederum hat gesagt, eine Entscheidung, die natürlich zu begrüßen sei, weil den Betriebsparteien in der Tat die Rechtsmacht nicht zustehe, solche weitreichenden Regelungen aufzustellen, die die Gerichte binden. Und auch das Signal hat ihm gefallen, dass von der Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts aus dem Jahr 2023 die Kommunikation ausging, Datenschutz ist kein Tatenschutz. Ja, also dieses Signal fand er gut. Der arbeitnehmerseitig orientierte Arbeitsrechtler sah diese Entscheidung natürlich kritisch, sieht einfach keinen Grund, warum es den Betriebsparteien in irgendeiner Form verwehrt sein soll, Verwertungsverbote zu vereinbaren. Das Argument des Bundesarbeitsgerichts, dass den Betriebsparteien die Regelungskompetenz fehle, geht ja auch komplett an der rechtlichen Wirklichkeit vorbei. Denn die Betriebsparteien haben doch zum Beispiel an anderer Stelle durchaus Regelungskompetenzen, die die Gerichte am Ende binden. Stichwort § 102 Absatz 6 Betriebsverfassungsgesetz. Man kann also eine Kündigung von der Zustimmung des Betriebsrates abhängig machen. Und daran sieht man, dass die Betriebsparteien durchaus im Bereich der freiwilligen Mitbestimmung solche Regelungsmacht haben, dass ihnen solche Regelungsmacht zukommt. Und wieso sollte der Arbeitgeber sich nicht vorab prozessual binden sollen? Meine zwei Cents dazu, um das Thema Verwertungsverbote abzuschließen. Es ist ja auch so, dass im Zivilprozess und der Arbeitsgerichtsprozess ist ja ein Zivilprozess, es ist ja ohnehin so, dass letztendlich die Parteien die Herren des Verfahrens sind. Sie entscheiden, was für sie gelten soll. Sie tragen vor. Sie geben dem Gericht das an die Hand, was das Gericht benötigt, um den Fall entscheiden zu können. Und sie können aus meiner Sicht natürlich auch prozessuale Regelungen treffen, an die sich dann das Gericht zu halten hat. Und das wird aus meiner Sicht in der Diskussion vollkommen übersehen und deswegen stehe ich dieser Entscheidung ebenfalls sehr kritisch gegenüber. Nach meiner Einschätzung ist die Entscheidung falsch, sie ist prozessual falsch und übersieht auch die materiell-rechtlichen Regelungsbefugnisse der Betriebsparteien. Genau. Dann ging es weiter. Dann wurde gewissermaßen die Brücke geschlagen. Gut, wir haben hier gewisse unterschiedliche Ansichten im Rahmen der IT-Mitbestimmung, gewisse Divergenzen, die aufgetreten sind. Dem Betriebsrat ist die Mitbestimmung oder verläuft die Mitbestimmung genau richtig. Der Arbeitgeber sagt, nee, hier wird alles ausgebremst, wir kommen nicht voran. Es findet eine Digitalisierung statt. Es ist die Frage, wenn man diese unterschiedlichen Ansichten dann jetzt zugrunde legt. Wie sehen mögliche Lösungsansätze aus? Moderne Lösungsansätze, die gewissermaßen das bestehende Dilemma im Bereich der IT-Mitbestimmung auflösen. Und da haben beide Seiten Lösungsvorschläge mitgebracht. Erstmal der Syndikus-Rechtsanwalt auf Arbeitgeberseite. Er hat sich ausgesprochen für eine sehr schlanke, pragmatische Lösung nach dem sogenannten Berliner Modell. Also, was er vorschlägt, ist letzten Endes nur dort, wo es einen Überwachungsdruck gibt, sollte es eine Regelung geben. Sollte die Mitbestimmung des Betriebsrates dann irgendeine Relevanz haben. Wo von vornherein kein Überwachungsdruck vorhanden ist, wo also die Zwecke nicht darauf gerichtet sind, Mitarbeiter zu überwachen, gibt es auch nach seiner Einschätzung wohl keinen Bedarf für Mitbestimmung von Betriebsräten. Das ist das eine. Das andere ist, das Datenschutzthema sollte komplett aus Betriebsvereinbarungen rausgehalten werden. Es sei nicht mitbestimmungspflichtig und entsprechend müsse es auch nicht geregelt werden. Und was der Syndikusrechtsanwalt auch hervorgehoben hat, nur weil § 87 Absatz 1 Nummer 6 ein Mitbestimmungsrecht vermittelt im Bereich der Leistungs- und Verhaltenskontrollen, heißt es nicht, dass sie verboten sind. Da steht nicht drin, Leistungs- und Verhaltenskontrollen sind verboten, sondern da steht drin, sie unterliegen der Mitbestimmung des Betriebsrates. Und natürlich kann es auch Zwecke geben, wo oder Situationen geben, wo der Arbeitgeber ein berechtigtes Interesse an einer Leistungs- oder Verhaltenskontrolle vorbringen kann. Dann gilt es, einfach diese Leistungs- und Verhaltenskontrollen als Betriebsparteien zu regeln und die Überwachung im Übrigen auszuschließen. Im Ergebnis plädiert er also für eine sehr schlanke IT-Betriebsvereinbarung hinsichtlich eines jeweiligen IT-Systems, wo einfach nur die Zwecke geregelt werden, wo Piloten geregelt werden. Und was er auch befürwortet, ist ein Automatismus, dass die Zustimmung von Betriebsräten nach einer gewissen Zeit als erteilt gilt, wenn der Betriebsrat sich nicht binnen einer Frist von zum Beispiel 4 Wochen geäußert habe. Genau. Außerdem würde er es begrüßen, wenn eine solche Betriebsvereinbarung auch pilotenfreundlich ausgestaltet wird und es den Arbeitgebern ermöglicht würde, Piloten zu fahren. Und unabhängig davon, unabhängig von den ganzen Geschichten, sollte eine IT-Betriebsvereinbarung auch international und konzernfreundlich sein. Das heißt im Konkreten, dass sie erst greifen soll ab einer gewissen Mindestnutzeranzahl. Das heißt nicht, wenn 2 oder 3 international mit einem Tool zusammenarbeiten, sondern da muss halt eine gewisse Quantität an Nutzern dahinter stehen. Das sind also seine Vorschläge in diese Richtung. Was ist dann davon zu halten? Ich halte davon relativ wenig. Weil das, was er hier vorschlägt, ist aus meiner Sicht auch gemessen daran, wie weit letztendlich das Mitbestimmungsrecht des Betriebsrates ist, vermittelt durch die Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts. Das gleicht meines Erachtens fast einer Preisgabe der Mitbestimmungsrechte. Der Betriebsrat hat die Aufgabe, die allgemeinen Persönlichkeitsrechte von Beschäftigten zu schützen. Er hat die Aufgabe, die Leistungs- und Verhaltenskontrollen auf das zulässige, angemessene, datenschutzfreundliche Maß zu minimieren. Und es kann nicht sein, dass Betriebsräte jetzt mit diesem Berliner Modell den Arbeitgebern da irgendwelche Freifahrtscheine an die Hand geben, sodass letztendlich in Bezug auf ein IT-System gar nichts geregelt wird. Ja, also nur wenn man die Zwecke regelt oder den Nutzerkreis, hat man aus meiner Sicht bei weitem noch nicht das geregelt, was erforderlich ist, damit man eine gute, angemessene Regelung schafft. Deswegen würde ich das verwerten. Würde ich das verwerfen. So, der arbeitnehmerseitig orientierte Arbeitsrechtler kam dann mit Ansätzen, die unseren Mandanten, unseren Betriebsräten durchaus vertraut vorkommen dürften. Er hat vorgeschlagen, dass man mit IT-Rahmenvereinbarungen arbeitet, die einfach eine Vereinfachung, eine Beschleunigung und Standardisierung der IT-Mitbestimmung mit sich bringen sollen. Diese IT-Rahmenvereinbarungen seien bereits erprobt und bewährt und es gäbe keinen Grund, nicht darauf zurückzugreifen. Eine andere Idee ist, dass man nicht immer wieder das Rad neu erfindet, sondern dass man Best-Practice-Betriebsvereinbarungen zugrunde legt bei den jeweiligen IT-Systemen, wie zum Beispiel Microsoft 365, sodass man nicht immer wieder von vorne beginnen müsse. So. Ja, bei diesen Best-Practice-Vereinbarungen, das hat der Arbeitsrechtler auch dann mitgeteilt, gibt es halt das Problem, das, was für ihn Best Practice ist, ist halt eben nicht für den Arbeitgeber Best Practice, sodass das Ganze nicht matcht, sodass man am Ende dann doch immer über eine individuelle, ausgehandelte Betriebsvereinbarung verhandelt. Bei solchen Systemen wie zum Beispiel Workday, bei Personalinformationssystemen, empfiehlt er, mit Pflichtenheften zu arbeiten, um einfach bei diesem komplexen, umfangreichen System ja ein gewissermaßen auch etwas Pragmatismus reinzubringen und dem Arbeitgeber damit auch die Möglichkeit zu geben, die Regulierungsnotwendigkeit auch handeln zu können. Ja, außerdem empfiehlt er auch, mit Kategorien, mit Ampelmodellen, mit Risikoklassen zu arbeiten oder auch Pilotphasen zu ermöglichen, sofern diese auch dann streng reguliert, reglementiert sind. Ja, also du siehst, die Vorstellung arbeitnehmerseitig und arbeitgeberseitig gehen, was diesen pragmatischen Ansatz anbelangt, was die Flexibilität anbelangt, in ganz unterschiedliche Richtungen. In der Praxis dürfte wohl der Vorschlag des arbeitnehmerseitig orientierten Arbeitsrechtlers akzeptabler sein. Und das, was er vorschlägt, hat sich da auch letztendlich gewissermaßen bewährt und ist zum neuen Standard geworden. Es gibt keinen Grund, davon abzuweichen und jetzt auf das Berliner Modell zu wechseln. Ja, eine andere Frage ist, ob das, was besteht, momentan auch ausreicht. Und damit will ich jetzt auch mein Statement dazu abgeben. Sind Rahmenbetriebsvereinbarungen, sind Best Practices, sind Pflichtenhefte wirklich die Zukunft der IT-Mitbestimmung? Das, was da als IT-Mitbestimmung 2026 ja klassifiziert worden ist, ist aus meiner Sicht die IT-Mitbestimmung 2010, 2015. Ja, weil das, was da vorgeschlagen worden ist, das machen ja die meisten Betriebsparteien mittlerweile. Das ist ja nichts Neues. Das ist ja ein alter Schuh aus meiner Sicht. Ja, bewährt und zum Standard geworden, ja. Optimal, nein. Ich würde sagen, dass die IT-Mitbestimmung trotz Rahmenvereinbarungen, trotz zahlreicher Betriebsvereinbarungen zu den jeweiligen IT-Systemen, trotz Pflichtenhefte, trotz Ampelmodelle und Risikoklassen immer noch nicht optimal läuft. Es ist immer noch Sand im Getriebe. Die gewünschte Beschleunigung, Vereinfachung und Standardisierung wird aus meiner Sicht nur bedingt erreicht, was einfach auch daran liegt, dass die Systeme immer komplexer werden, immer umfangreicher werden und dass die Parteien auch teilweise an Kapazitätsgrenzen kommen. Das macht das Ganze natürlich äußerst schwierig. Das ist zumindest die Erfahrung, die ich habe aus meiner Beratungspraxis. Am Ende ist es halt immer so, dass irgendwie Anwälte mit Anwälten verhandeln und sprechen oder technische Sachverständige mit technischen Sachverständigen. Also immer an den Parteien vorbei. Und das ist halt schade, ja, weil aus der Sicht von Parteien und auch aus Arbeitgebersicht ergibt sich hier halt so eine Art Blackbox. Und das fördert nicht gerade das Vertrauen im Verhandlungsprozess und führt dann dazu, dass man dann trotzdem sehr lange teilweise über Themen verhandelt, die eigentlich selbstverständlich sind, wo jetzt nicht die allergrößten Risiken und Bauchschmerzen liegen. Und ja, angesichts dieser Befunde habe ich dann auch die Entscheidung getroffen, zusammen mit meinem Bruder, den ich ins Boot geholt habe, dass wir das ganze Thema künftig anders angehen werden. Dass wir es anders angehen müssen, damit die Betriebsparteien eben nicht untergehen, angesichts der Vielzahl von IT- und KI-Systemen, die jetzt auch Einzug halten werden in nächster Zeit. Wir entwickeln daher derzeit ein Tool für die IT-Mitbestimmung, das eben den Ansprüchen der Parteien hinreichend Rechnung tragen soll. Es soll Transparenz schaffen in den ganzen IT-Mitbestimmungsprozess. Es soll zu angemessenen, fairen Regelungen führen. Es soll Verfahren standardisieren. Es soll den Betriebsräten auf den ersten Blick sofort aufzeigen, ob hier etwas kritisch ist oder nicht kritisch ist. Und auf der anderen Seite soll es dem Arbeitgeber auch die Möglichkeit geben, völlig unkritische, unkomplizierte IT-Systeme niederschwellig, schnell per Fastlane einführen zu können. Genau, das Tool soll halt den Betriebsräten die Arbeit abnehmen, auch was die Beurteilung des jeweiligen IT- und KI-Systems anbelangt, sodass eben entsprechende Vorbehalte, Befürchtungen und das Blackbox-Problem aufgebrochen werden. Und wenn das passiert, dann kann es auch sehr schnell gehen. Und das ist unser Anspruch, dass wir hier ein Tool entwickeln, das eben diese Zielsetzung erreicht und die IT-Mitbestimmung dann wirklich in das Jahr 2026 überführt. Weil wie gesagt, es wird nicht weniger, es wird nicht einfacher, Es wird aus meiner Sicht noch undurchsichtiger, vor allem auch mit KI. Und deswegen sind hier neue, gute Ansätze gefragt, wie man das Thema angehen kann. Wenn du was zu Fragen haben solltest, dann kannst du gerne auf mich zukommen. Wie gesagt, es wird gelauncht im Jahr 2026 und darauf freue ich mich. Derzeit haben wir aber noch ein oder zwei technische Hürden zu nehmen und sobald das gemacht ist, geht's rein in die Test- und Pilotphase. Genau, das zum Thema IT-Mitbestimmung. Also dieser Vortrag der beiden Anwaltskollegen hat mir sehr gut gefallen. Ich fand es gut, dass beide ihre Perspektiven eingebracht haben und am Ende liegt die Wahrheit doch irgendwo dazwischen. Ja. Man muss das ganze Thema mit Augenmaß sehen, darf allerdings aus Betriebsratssicht seine Rechte nicht von vornherein in irgendeiner Form preisgeben, sondern man hat eben die gesetzliche Pflicht, sich diesen Themen auch dann hinreichend anzunehmen. Ja, jetzt habe ich darüber länger gesprochen, als ich eigentlich sprechen wollte, aber macht ja nichts. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Zeit mitgebracht. Ja, was gab es ansonsten noch beim Arbeitsrechtstag in Hamburg? Zwei Entscheidungen des BAGs wurden behandelt im Rahmen der Darstellung der aktuellen Entwicklung in Rechtsprechung und Gesetzgebung. Und ja, die Entscheidung kennst du bestimmt bereits. Da geht es einmal um die Entscheidung des BAGs aus dem Jahr 2025, Aktenzeichen 7 AZR 174 aus 24. Und Gegenstand der Entscheidung war die Frage, ob eine Betriebsratsbegünstigung vorgelegen hat, monetär, weil das Betriebsratsmitglied eben bezahlt worden ist auf der Grundlage einer Position, die er nicht innehatte. Er war nämlich vollständig freigestellt, war Frachtabfertiger und hat sich dann beworben auf die Stelle einer Dispositionsleitung. Hatte mit seiner Bewerbung auch Erfolg. Diese Stelle hat er dann allerdings nicht angetreten, weil er sich weiterhin der Betriebsratsarbeit widmen wollte. So. In der Folge kam es zu einigen Gehaltskürzungen auf Seiten des Klägers durch den Arbeitgeber und das führte dann unweigerlich zu einem gerichtlichen Verfahren. Und in diesem gerichtlichen Verfahren hat dann in letzter Instanz das Bundesarbeitsgericht sich mit der Frage befassen müssen, kann ein Arbeitgeber auch Kenntnisse, Fähigkeiten und Qualifikationen berücksichtigen, die ein Mitarbeiter während der Betriebsratsarbeit erlangt hat? Darf er diese Qualifikationen, Fähigkeiten, Kenntnisse hernehmen, um diese auch mit einer freien Stelle zu matchen, die er zu besetzen hat? Das Bundesarbeitsgericht hat insofern gesagt, das ist möglich. Eine Betriebsratsbegünstigung bestehe hier nicht, weil sofern dieser Befähigungszuwachs karriere- und vergütungsrelevant ist, könne nicht von einer verbotenen Begünstigung eines Betriebsratsmitglieds ausgegangen werden. Das war die eine Entscheidung, die ich noch mit dir teilen wollte. Die andere Entscheidung, die ist sehr, sehr frisch, datiert aus Januar 26, Aktenzeichen 7, ABR 23 aus 24. Da geht es um einen Lieferdienst und um die plattformbasierte Essenszulieferung. Das Fahrpersonal war also in einem bestimmten Gebiet aktiv, lieferte dort Essen aus und die Besonderheit besteht allerdings oder bestand darin, dass es in diesem Gebiet eben keine unternehmerische Organisation gegeben hat. Es handelte sich um eine sogenannte Remote City. Gleichwohl wurde hier ein Betriebsrat gewählt. Die Betriebsratswahl wurde dann aber vom Arbeitgeber angefochten und zwar mit Erfolg. Das Bundesarbeitsgericht hat gesagt, dass hier der Betriebsbegriff verkannt worden ist. Es gab keinen Betrieb im Einsatzgebiet. Es gab auch keinen organisatorisch selbstständigen Betriebsteil. Und wo es an einem Betrieb fehlt und an einem eigenständigen, qualifizierten Betriebsteil, könne keine Betriebsratswahl durchgeführt werden. Man braucht immer eine Organisation, ein Mindestmaß an organisatorischer Selbstständigkeit dieser Organisation gegenüber dem Hauptbetrieb. Und das war hier eben nicht gegeben. Diese plattformbasierte Essenslieferung, die erfolgte halt oder wurde gesteuert von außerhalb des Bereichs, quasi remote. Und deswegen konnte hier eine Betriebsratswahl nicht durchgeführt werden. Genau, das ist das, was ich so mitnehmen konnte aus dem 91. Arbeitsrechtstag. Ich hoffe, dass die Themen für dich interessant gewesen sind, insbesondere das erste Thema, wo es ja ziemlich stark um die IT-Mitbestimmung ging und darum, wie arbeitgeberseitig das ganze Thema gesehen wird, aber auch natürlich, wie Betriebsräte und arbeitnehmerseitig beratende Arbeitsrechtler das Thema sehen. Vielleicht noch ein letzter Hinweis zu diesem IT-Mitbestimmungsthema, um auch die Folge heute abzuschließen. Es gab auch Wortbeiträge von Anwälten, die dabei saßen und teilweise auch von Syndikusrechtsanwältinnen und Rechtsanwälten, die in einem internationalen Konzerngeflecht beraten und aktiv sind. Und dort wurde teilweise auch zurückgemeldet, dass diese Mitbestimmung hier in Deutschland als ein Standortnachteil gewertet wird. Es wurde behauptet, dass zum Beispiel eine Konzerngesellschaft, eine Konzernmutter in den Vereinigten Staaten auch schon Entscheidungen zum Nachteil des deutschen Standorts getroffen habe, weil es eben diese Mitbestimmung hier in Deutschland gibt, die als störend, als verlangsamend und als Nachteil empfunden wird. Ja, was ist davon zu halten? Also ich kann nicht beurteilen, ob das tatsächlich zutrifft. Das sind immer auch Befürchtungen, die mir zugetragen werden von Seiten von Betriebsräten, wenn da eine ausländische Muttergesellschaft involviert ist, ob diese Behauptungen dann auch wirklich durchgreifen und ob die Mitbestimmung von Betriebsräten tatsächlich ein Entscheidungsfaktor ist im internationalen Konzernverbund, das ist halt für Außenstehende sehr schwer zu beurteilen. Was ich aber ganz klar sagen kann, ist, wir haben hier in Deutschland die Betriebsverfassung, wir haben Betriebsräte, die mit Rechten ausgestattet sind und in diesem Gesetz steht drin, dass Betriebsräte auch die Pflicht haben, die Gesetze zum Wohle der Arbeitnehmerschaft und des Betriebes wahrzunehmen. Mehr gibt es dazu aus meiner Sicht nicht zu sagen. Es kann keine Option sein, dass man auf Rechte verzichtet, nur weil da gewisse Drohungen im Raum sind. Ja, das kann es ja nicht sein. Alles klar, ich danke dir, dass du eingeschaltet hast. Ich wünsche dir ein schönes Wochenende, eine schöne Zeit. Ich hoffe, dass du schönes Wetter hast und es genießen kannst. Ich habe jetzt Urlaub, darauf freue ich mich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.